was passiert denn im Islam und in anderen Religionen? Da kann man keine Rede davon sein, dass alle Menschen die gleiche Würde haben. Das widerspricht dieser Tradition. Und da muss man wirklich sagen, besteht der Fortschritt der Moral darin, dass man sich darauf beruft, dass aber alle Menschen gleiche Grundbedürfnisse haben. Und dass es kein Argument gibt, außer ein religiöses, das man aber nicht rational rechtfertigen kann. Es gibt kein Argument, warum diese Grundbedürfnisse, die alle Menschen haben, dass das nur für unsere Kultur gilt.
Lech Zürs präsentiert Denken am Berg.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Denken am Berg. Wir widmen uns in diesem Format den großen Fragen unserer Zeit. Und Lech Zürs am Arlberg bietet sich wie kein anderer Ort für genau diese Art von Gesprächen an. Unsere Reporterin Anja Stickmeier ist nach Vorarlberg zum Philosophikum Lech gereist und hat Peter Strasser getroffen. Der Universitätsprofessor der Philosophie hat seine Arbeitsschwerpunkte im Bereich der Ethik, Metaphysik und Religionsphilosophie. Kein Wunder also, dass er im nun folgenden Gespräch die Bedeutung religiösen Denkens für den Menschen hervorhebt. So erklärt sich auch der Titel seines Vortrags beim Philosophikum Lech: Apokalypse, die Rettung der Welt durch ihren Untergang.
Ich habe viele Jahre eine Vorlesung über religiöses Denken gehalten und da kam es zu einer eigenartigen Erfahrung, nämlich dass viele der Studentinnen und Studenten schon aus einem Elternhaus stammten, das in der zweiten, dritten Generation wirklich areligiös war. Das heißt, wenn man so eine Vorlesung begonnen hat, musste man in vielfältiger Weise erklären, was ist eigentlich das Alte und was ist das Neue Testament? Was steht in dem einen, was steht in dem anderen drinnen? Und natürlich, da wir hier da in unseren Breiten, also ganz generell gesagt im Abendland, im ehemaligen, diese eine starke heilsgeschichtliche, also eschatologische Tradition haben, leitet sich die aus der jüdisch-christlichen Bibel ab, insbesondere aus der Apokalypse des Johannes. Und daran muss man sich irgendwie orientieren, weil viele der Themen, die jetzt wieder in diesen sogenannten katastrophischen Zeiten, nicht, in der Zeitenwende und so weiter diskutiert werden, einen Untergrund haben. Und dieser Untergrund ist doch religiös, ohne dass es jemand oder die meisten gar nicht merken, außer die wirklich religiösen Menschen, die sich irgendwie einer Konfession, insbesondere dem Katholizismus oder dem evangelikalen Protestantismus zugehörig fühlen, nicht? Also die Apokalypse ist wichtig, weil sie in Argumentationsformen jetzt auftritt. Die sind ökologisch, die sind ökonomisch, die sind moralisch-politisch. Aber man merkt gar nicht, dass man auf diesem Raster aufsitzt, nicht? Man kann dann jetzt vielleicht darüber diskutieren, was das genau für ein Raster ist. Aber irgendwie die Idee, dass die Menschheit sich sozusagen erretten kann, nur dadurch, dass sie durch schreckliche Zeiten durchgeht, wie es die Apokalypse des Johannes behauptet, nicht, von den eschatologischen Schlachten bis zur tausendjährigen Herrschaft des Teufels und so weiter. Das wirkt nach, ohne dass es den Jungen zum großen Teil überhaupt bekannt wird. Nur eines muss man auch sagen, was jetzt wieder sehr stark kommt, das ist, dass man auch, soweit Leute überhaupt religiös ansprechbar sind, sie sich nicht mehr wie in den 60er Jahren irgendwelche sozusagen Sekten oder buddhistische Gemeinschaften oder so irgendwie hineinbegeben. Der Buddhismus ist etwas schon Teil der Wellnesskultur geworden, sondern es kommen wieder stark Themen herein, die direkt auf das Apokalyptische zugreifen. Das heißt, wo ist der Teufel? Nicht? Sind wir nicht eigentlich von bösen Mächten umgeben, die uns zugrunde richten wollen? Müssen wir uns nicht dagegen wehren, indem wir eine neue Art von metaphysischer oder sogar religiöser Moral etablieren? Also bei uns ist das vielleicht hier in Europa weniger Aber in den Vereinigten Staaten ist es ganz stark. Also hier gibt es eine ganz starke Bewegung, eine katholische Bewegung und eben wie erwähnt eine protestantische Bewegung, evangelikalen Zuschnitts. Und also die haben wieder die Idee, wir müssen auf den Ursprungstext der Apokalypse zurückgreifen. Und die verbinden sich nun, und das ist das eigentlich Gefährliche, mit rechtsradikalen Strömungen. Also die Republikaner in den Vereinigten Staaten werden nicht an ihren Rändern, das geht immer mehr in die Mitte. Aber man kann das auch bei uns beobachten, nicht? Immer reaktionärer und immer weniger eigentlich geneigt, die Menschenrechte oder eine universale, säkulare, also weltliche Moral zu akzeptieren, sondern einfach zu sagen, was in der Bibel steht, ist zu machen. Wobei das zentrale Thema dort, das muss man auch hinzufügen, auf eine ganz eigenartige Weise nicht so sehr die Apokalypse ist, sondern das wirkliche Heilsthema ist die Abtreibung.
Ja. Also in Zeiten der Krise oder des Wandels oder wenn Veränderung vonnöten ist, da wird immer an die Vernunft appelliert. Und ist die Vernunft da irgendwie überbewertet? Weil wir sind wahrscheinlich, im Großen und Ganzen ist Information so leicht verfügbar für sehr viele Menschen wie noch nie. Ja, wahrscheinlich sind wir im Schnitt so gebildet, ausgebildet wie noch nie. Und trotzdem gibt es dann diese Sehnsucht nach einfachen Antworten. Und wenn das jetzt zum Beispiel in den USA sehr stark religiös getrieben ist, dann würde ich das zum Beispiel hier in Österreich, ist es dann doch auch dieses, die Sehnsucht nach einfachen Antworten in Verschwörungstheorien oder was. Da sucht man ja auch, wer ist jetzt schuld und wer ist da der Böse und dann gibt es Figuren, die das Gute verheißen, ja, und die Lösungen. Ist die Vernunft überbewertet? Falsche Hoffnungsträger.
Naja, das Problem scheint zu sein, dass wenn man zurückdenkt an den Optimismus der Aufklärung, wenn man sich überlegt, dass noch ein Mann wie Auguste Comte nicht von der unendlichen Perfektibilität, also Vervollkommnungsfähigkeit des Menschen gesprochen hat, dann sieht man Folgendes, dass zwar der wissenschaftlich-technische Fortschritt jetzt die letzten 100 Jahre oder 200 Jahre, also ungeheuerlich war. Sowas gab es die ganze Menschheitsgeschichte vorher nicht. Dass aber gleichzeitig, das ist Vernunft, das ist sozusagen realisierte, praktisch gewordene Vernunft. Dass aber auf der anderen Seite Nebenwirkungen aufgetreten sind sozusagen. Und diese Nebenwirkungen drohen jetzt das Gehäuse der Vernunft sozusagen zu untergraben, nicht? Weil, denken Sie daran, dass man lange Zeit brauchte, Norbert Elias beschreibt das in seinem wunderbaren Werk über den Prozess der Zivilisation, um so etwas aufzubauen wie einen internationalen Handel. Dazu mussten sozusagen Großmächte entstehen aus kleinen Fürstentümern, Großmächte, die miteinander Handel getrieben haben, nicht nur in Europa, sondern auch über die Meere hinweg und so weiter und so fort. Und heute haben wir ein Wirtschaftssystem, von dem die Ökonomen meinten, das ist unübertrefflich, aber weil es wächst und mit dem Wachstum entsteht Wohlstand. Aber wir haben zwei ganz entscheidende Probleme. Das eine ist, unendliches Wachstum gibt es nicht. Wenn man davon ausgeht, dass unsere Wirtschaft jedes Jahr mindestens 3% wachsen muss, damit der gleiche Lebensstandard überhaupt bestehen bleibt. Ansonsten gibt es eben das, was wir jetzt im Augenblick haben, nicht schon fast eine Rezession. Es gibt Inflation. Also es gibt alle diese sehr unangenehmen Dinge. Und jetzt wissen wir nicht mehr, was wir dagegen tun sollen. Das ist das Problem. Deswegen ist die Vernunft zum Teil in Verruf geraten, weil eben diese Vernunft zu diesen Ergebnissen geführt hat. Und das Gleiche gilt natürlich für den Klimawandel. Der Klimawandel ist eine Folge des Versuchs, die Menschen in einen Zustand zu versetzen, wo es ihnen gut geht. dass natürlich niemals allen Menschen gut gegangen ist, das weiß man ja, das muss man nicht ausführen, dass das ein System der Ausbeutung war, sehr vieler Länder, die Rohstoffe und so weiter hatten, die könnten alle jetzt reich sein, wären sie nicht chancenlos von europäischen Staaten zum Beispiel ausgebeutet wurden. Also das hat die Vernunft irgendwie, glaube ich, in Verruf gebracht. Wir sind so vernünftig wie noch nie und gleichzeitig ist die Weltsituation so kritisch wie noch nie. Auch was das Aufflammen von Kriegen betrifft, nicht? Also die hat gesagt, jetzt endlich können wir ein Gleichgewicht der Waffen, ein Gleichgewicht, wir haben ja ein Gleichgewicht des Schreckens. Oder man hat gesagt, wir haben jetzt Menschenrechte, die für alle Menschen gelten. Also wenn man sich den Weltzustand anschaut, dann ist das absurd.
Interessiert irgendwie nicht so viele, ja, ja. Dass das so ist. Aber dann komme ich zu dem moralischen Fortschritt, nämlich wie vollzieht man den? Wie soll das funktionieren? Wie
ist das? Ja, also ich meine, ein ganz wichtiger Punkt war, glaube ich, dass die Idee, die kommt auch aus dem Humanismus natürlich und aus der Aufklärung, die Idee allgemeiner Menschenrechte. Das egal wer, Männer, Frauen, Kinder, alles besitzt von Anfang an über die gleiche Würde. Jetzt kann man sich fragen, woher kommt denn das eigentlich? Das ist in vielen Kulturen nicht der Fall, wie wir wissen, auch heute noch nicht. Ne? Ich meine, schauen Sie nach Afghanistan, wie dort die Männer die Frauen behandelt im Namen des Islam. Das ist absurd. Für uns vollkommen undenkbar. Aber wir hatten etwas im Christentum, das muss man schon auch respektieren. Wir hatten diese Vorstellung, dass der Mensch eigentlich ein Bild Gottes ist. Diese Imago Dei-Idee, die sich in der Aufklärung dann und im Humanismus umsetzt. Das Religiöse sozusagen wird zurückgedrängt, der eigentliche religiöse Impetus, und es entsteht die Vorstellung, alle Menschen haben eine gleiche Würde, und wenn sie das haben, dann bedarf es einer Moral, moralischer Prinzipien, die für alle gleich sind und auf alle gleich angewendet werden sollten. Und dafür haben die staatlichen Autoritäten auch zu sorgen und die internationalen Organisationen, die sich herausgebildet haben, nicht so entstand. Also die Idee auch, dass Menschenrechte etwas sind, was nicht bloß die christliche Welt betrifft oder Europa oder die USA, sondern was alle betrifft. Jetzt kann man sagen, ja gut, aber bitteschön, was passiert denn im Islam und in anderen Religionen? Da kann man keine Rede davon sein, dass alle Menschen die gleiche Würde haben. Das widerspricht dieser Tradition. Und da muss man wirklich sagen, besteht, könnte man sagen, der Fortschritt der Moral darin, dass man sich darauf beruft, dass aber alle Menschen gleiche Grundbedürfnisse haben. Und dass es kein Argument gibt, außer ein religiöses, das man aber nicht rational rechtfertigen kann. Es gibt kein Argument, warum diese Grundbedürfnisse, die alle Menschen haben, nicht nach einer Wohnung, nach einem gewissen Essen, Trinken, einem Wohlstand, sexueller Befriedigung, was weiß ich, möglichst leidlos seine Meinung kundtun zu können und so weiter. Also das, was in den Menschenrechten eigentlich alles drinnen steht, dass das nur für unsere Kultur gilt. Dass unsere Kultur ist, ich weiß nicht, ob die einzige, aber es ist die stärkste Kultur, wenn man davon ausgeht, dass Moral etwas Universelles ist, dass es universelle moralische Prinzipien gibt. Und ich würde sagen, darin besteht der moralische Fortschritt, dass man versucht, diese moralischen Prinzipien auch in den Verfassungen, in die Verfassungen hineinzuschreiben und von Staats wegen umzusetzen.
So. Aber trotzdem klingt es nach einer Utopie, also es wäre ein Leuchtturm zur Orientierung, ja, den man nie erreicht, aber der eben Orientierung gibt, oder?
Ja, also ich habe den Eindruck, wenn man sich die österreichische Verfassung anschaut, und es ist interessant, dass nur wenige sie kennen, dann ist natürlich ist dort die Menschenrechtskonvention mit verankert. Und in der wenn Sie die Menschenrechtskonvention anschauen, dann werden Sie sehen, dass dort eine ganze Palette an Rechten festgeschrieben wird, zu deren Einhaltung die staatlichen Organe, die hoheitlichen Organe verpflichtet sind. So, und wenn Sie jetzt sagen, das klingt aber so irgendwie wie eine Utopie, wie ein Leuchtturm, dann hat das damit zu tun, dass erstens noch lange nicht alles erreicht ist, aber sehr vieles, das muss man auch sagen. Wenn Sie zurückblenden, in unserem Staat, in Österreich, nur zurückblenden 70 Jahre, was die Frauenrechte betrifft, dann merkt man erst, was da eigentlich, wie lange das gedauert hat, nicht, bis man sie, und heute wird noch darüber diskutiert, warum verdienen die Frauen immer noch weniger wie die Männer bei gleicher Arbeit, nicht? Aber das wird als Wandel empfunden. Und moralischer Fortschritt besteht eigentlich darin, dass man basierend auf der Idee der Grundbedürfnisse sagt, alle sollten hier möglichst gleich behandelt werden. Dann haben wir, wie gesagt, wieder ein Problem, das aus der Ökonomie kommt. Wir können nicht mehr verhindern, dass diese Kluft zwischen Reichen und Armen immer größer wird. Und wir haben jetzt einen Zustand erreicht, der ist absolut skandalös. Und wenn jemand versucht, diese Kluft zu verringern, dann wird sofort gesagt, ja, aber wenn das eine Partei versuchen sollte, dann muss sie damit rechnen, dass die Wirtschaft einbricht. Weil nämlich die Politik hat keine Macht mehr über diese großen wirtschaftlichen Unternehmungen, die also es sich leisten können, dass ihre was weiß ich, Top-Manager Boni ausbezahlt bekommen, die gleich in die Millionenhöhe gehen, nicht? Und vieles mehr, nicht? Also, wie man, das ist ein großes Problem. Wie man, nicht die Ungleichheit an sich, sondern diese Ungleichheit, die sich moralisch nicht mehr rechtfertigen lässt, weil sie keinen Vorteil mehr bringt für die Bevölkerung, nicht?
Nochmal zum Abschluss, nochmal zurück zur Apokalypse als die Katastrophe, ja schlechthin. Aber wenn es jetzt Hoffnung auf Veränderung, Wandel, ja, wenn man in die Zukunft schaut, geht es nur, wenn es weh tut? Also wie Sie im Vortrag gesagt haben, kommt die Apokalypse und dann das tausendjährige...
Die Herrschaft des Teufels.
Und dann kommt das Gute. Ja. Ist das irgendwie so, funktioniert das so? Wenn man die Geschichte schaut, könnte man ja auch so denken. Also es verändert sich nur was, wenn es halt weh tut, wenn
ja,
eine Krise durch eine Katastrophe.
Leider ist es so, und leider ist es so, dass es wahrscheinlich zu spät ist im Moment, um die Katastrophe oder um die Katastrophen, das wird ein Katastrophenszenario aus vielen kleinen und großen Katastrophen werden, die Klimakatastrophe, die militärischen Auseinandersetzungen und so weiter, die ökonomischen Krisen, die werden auch uns betreffen. Also wir werden sicher nicht reicher werden in nächster Zeit, im Gegenteil.
Und mit Ihrem Vortrag zu folgen, wäre das ja auch gar nicht eigentlich so wünschenswert, weil dann würden wir das Gute nur hinauszögern. Bis das dann kommt nach der Krise.
Ja, ja, also wenn nach der Krise. Ich meine, was ich meinte, bei der johannäischen Apokalypse, da kommt nach der Katastrophe dann immerhin das Himmelreich.
Die Gewissheit haben wir jetzt halt nicht mehr so.
Nein, und darauf können wir nicht hoffen. Ja. Und das ist das Problem. Wir wissen es seit Jahrzehnten, dass wir uns katastrophischen Verhältnissen annähern. Wir wissen heute, dass wir gegen gewisse Entwicklungen, die katastrophisch sind, nichts mehr werden unternehmen können bei allen Anstrengungen, die wir machen, vor allem nicht weltweit. Weil ich meine, da wir eine universalistische Ethik haben, müssten wir natürlich sagen, die Länder, wo die Leute heute verhungern oder am Rande des Verhungerns sind, und das sind hunderte Millionen natürlich in den Ländern, in denen es heute, ich weiß nicht, Regierungen sitzen, die Leute nur ausbeuten. Und wir beuten fleißig mit aus, weil das für uns von wirtschaftlichem Vorteil ist. Also die werden wir nicht mehr verhindern können, diese Katastrophen. Insofern würde ich meinen, ist das große Problem, dass wir nicht mehr die Sicherheit haben können, dass nach der Katastrophe es wieder besser wird. Nicht? Das liegt alles irgendwie im Dunkel.
Mir hat mal jemand gesagt, wenn du deinen Glauben verlieren willst, dann studier Theologie, und wenn du verzweifeln willst, dann studiere Philosophie. Das hört sich jetzt doch recht pessimistisch an. Haben Sie eigentlich Hoffnung oder sind Sie ein hoffnungsvoller Mensch?
Ja, also das ist eine deshalb irgendwie schwierige Frage, ja. Und vielleicht auch keine sehr gut gestellte Frage, weil ich bin zwar sozusagen biologisch gesehen ein Mensch, aber als soziales Wesen bin ich nicht ein Mensch. Das heißt, ich kann natürlich aus den Statistiken und den Berechnungen der Experten und Voraussagen schließen, dass also die nächsten, was weiß ich, Jahrzehnte oder Jahrhunderte für die Menschheit sehr unangenehm werden. Gleichzeitig bin ich aber Familienvater, habe Kinder und jetzt schon Großenkel. Und da denkt man dann nicht in solchen Dimensionen. Das ist vielleicht kognitiv nicht ganz in Ordnung, weiß ich nicht, aber mir liegen meine Kinder und Enkelkinder sehr am Herzen und ich werde alles tun, um sie zu beschützen, wie auch meine Tochter alles tun wird, damit es ihnen gut geht. Und das sind verschiedene Ebenen, nicht? Und ich wüsste nicht, warum ich meinen Enkelkindern jetzt predigen sollte, dass die nächste Zeit katastrophal werden wird. Im Gegenteil, jetzt schaue ich einmal, oder meine Tochter, dass die Enkelkinder, die jetzt gerade in die Mittelschule gehen, dass die ihre Schulsachen bekommen, dass es ihnen gut geht, dass sie was Zimmer haben, in denen sie gut wohnen können und so was man halt tut. Um Menschen noch dazu in der schwierigen Zeit, die Ältere ist ja sozusagen in der Pubertät, um ihnen da zu helfen, nicht? Und ich bin eigentlich guter Dinge, dass es gut wird.
Na, weil Sie haben ja auch geschlossen mit einem Imperativ Handel so, also verkürzt, ja. Als ob alles gut werden könnte. Also
das ist das Punkt, das ist der Punkt.
Zu tun, als ob, und dann wird es schon.
Das thematisiere ich, das soll man nicht. Das Problem ist, ich habe einen Vortrag gehalten. Und da muss ich das thematisieren. Aber die Lebenskunst besteht darin, das nicht zu thematisieren und dennoch entsprechend eines solchen Imperativs, der eben als ob formuliert ist, zu handeln. Ne? Seinen Nächsten gegenüber, seiner Familie gegenüber, das gilt ja nicht nur für die Kinder, sondern auch für die, für meine Frau, für Anverwandte, für denen es vielleicht nicht so gut geht, weil sie schon krank sind und so weiter. Da schaut man, dass man hofft, dass alles gut wird. Und man tut vor allem alles, damit es gut wird. Und weiß aber natürlich gleichzeitig, aber das wird man nicht gleich zur selben Zeit sozusagen betonen, ausdrücklich gewissermaßen in Stein meißeln und dann hinstellen auf den Tisch, nicht Bombs. Das alles ist im Großen und Ganzen gesehen eigentlich sinnlos, so irgendwie. Ne? Das ist, also in einer solchen Haltung würde ich würde eine solche Haltung sogar für unmoralisch halten, weil sie den Menschen eigentlich alles nimmt, die Zuversicht, die Hoffnung, und man selber bringt sich in eine Situation, die ich meine, unmöglich ist, sowas. Sowas macht man nicht.
Ja. Nur weil die Frau Schröder dann am Ende auf sie zugekommen ist und sagt, in 500 Millionen Jahren ist es dann eh vorbei. Ja. So, da könnte man ja sagen, was bemühen wir uns jetzt ab mit Verzicht und Sorgen und Ängste? Also das Ende kommt, früher oder später.
Ja.
Aber das wissen wir ja alle selber auch. Also unser individuelles Ende kommt, früher oder später. Und trotzdem stehen wir ja jeden Morgen auf und es werden Kinder geboren und Bäume gepflanzt. Ja. Also das ist eigentlich dann keine Option, nicht zu hoffen. Also Resignation ist keine Option für den Menschen.
Ja, also das war ganz interessant. Sie hat gesagt, die Frau Schröder, die ja eine Biologin und Biochemikerin ist, eine sehr renommierte, die hat ihre DNA sequenzieren lassen. Und die Folge davon war, dass man ihr sagen konnte, und das ist ja unglaublich, dass es heute möglich ist, dass sie eben eine Person ist, die eher zum Optimismus neigt und zur Einfühlung, zur Empathie. So, was wollte sie damit eigentlich sagen? Mir war das nicht so klar, weil was machen denn die anderen?
Ja.
Die nichts. Also
man kann sich nur sagen, puh, zum Glück liegt es nicht an mir, sondern.
Ja, das ist so wie die Leute, die sie untersuchen lassen, ob sie, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie Krebs irgendeinen bekommen, nicht? Also das nur in dem Fall positiv gewendet. Und ich sehe darin eigentlich keinen wirklichen
Gewinn,
das Gewinn, ja, keinen wirklichen Gewinn für weder für das persönliche noch für das soziale Leben, nicht? Also sie weiß es halt jetzt.
Vielleicht gibt es ja dann eine Tablette, um das chemisch bei denen, wo es nicht so glücklich gelaufen ist, so herzustellen.
Ja.
Aber das macht man ja eh bei schwer Depressiven, ja, da gibt es dann
es gibt ja Beispiele wie die Angelina Jolie, nicht? Ja. Die schwer belastet ist, was Brustkrebs betrifft und also ich will gar nicht nachdenken, nicht? Ja. Die solche Ängste bekommen hat, dass sie alles Mögliche mit sich hat anstellen lassen, operativ, damit bei ihr das nicht auftritt, was bei ihrer Mutter aufgetreten ist. Nicht? Da fragt man sich schon, ob solche Sequenzierungen unbedingt von Vorteil sind. Also wir leben auch ganz gut mit unserer Unwissenheit. Das habe ich auch irgendwie... ist auch irgendwie ein Problem, das wir nicht angesprochen haben, ob es nicht auch zur menschlichen Vernunft dazugehört, zu wissen, in welchen Bereichen man besser nichts weiß, unwissend bleibt. Das wird in einer Zeit, in der fast alles gewusst werden kann, was vor 50 Jahren noch überhaupt jenseits des Denkbaren waren. Das wird immer, das wird immer.
Das wird schon zur Last auch. Also ich versuche irgendwie nachhaltig zu leben, ja, und das, was ich da weiß, versuche ich umzusetzen. Und dann erfahre ich, dass es ja ganz schlecht ist, im Backofen was zu kochen, backen, weil das ist ja und so viel Energie. Und jetzt jedes Mal, wenn ich den Backofen einschalte, denke ich mir, oh, und dann andere Menschen wissen davon gar nichts.
Ja.
Oder man macht irgendwas und dann sagt jemand, ja, also weißt du denn nicht, das ist ja ganz schädlich.
Ja, ja.
Hui, was? Basilikum kann auch krebserregend sein. ja, wie viel darf ich da jetzt noch essen? Ja. Also das ist ja schon auch eine ganz schöne Belastung zu wissen, oder? Ja.
Ja, und die Schwierigkeit ist, dass es aber...
es hört ja nie auf auch.
Alle diese Institute gibt, die an den Universitäten und anderen Instituten arbeiten, außer Universitären, die forschen und forschen an dem allen, was Sie gerade gesagt haben, was kann an unserem Nahrungsmittel schädlich sein, was ist nicht schädlich. Und die Leute lesen das dann in der Zeitung und die kriegen dann Angst. Also wir haben irgendwie, auch das gehört vielleicht zu diesem katastrophischen Szenario dazu, die Fähigkeit, eine lebenskundige Unwissenheit mit uns zu tragen, zunehmend verloren. Und das wird sich wahrscheinlich noch verstärken.
Weil der Satz ist, alles wird gut. Und es ist, finde ich, auch so in diesen Tagen immer dieses mit Ideal und Vision, Optimierung und effizienter. Aber ich glaube, ganz wichtig ist es auch im Leben zu sagen, jetzt ist mal gut, es reicht.
Ja.
Ja.
Genau so ist es.
Ja. Das wäre vielleicht eigentlich ein gutes Motto.
Ja, gutes Motto. Ja. Auch ein guter Schluss.
Ja, genau. Das machen wir. Vielen Dank Ihnen.
Danke auch.
Das war Denken am Berg. Damit Sie auch ganz sicher keines der kommenden Gespräche verpassen, abonnieren Sie doch bitte unseren Kanal und selbstverständlich freuen wir uns auch sehr über Ihr Feedback. Hinterlassen Sie uns gerne Ihre Kommentare und geben Sie Denken am Berg doch auch ein Like auf der Plattform Ihrer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören.
Eine Produktion von Radio Tourism. Im Auftrag von Lech Zürs Tourismus.